Liebe Gemeinde, scheinbar noch nicht so ganz so bekannt und berühmt und beliebt dieses Lied, aber wunderschön, finden Sie nicht auch? Und wir sollten es so lernen, dass wir es auswendig können und dabei haben. Extra bewusst ausgesucht in der Sommerzeit, wie auch schon die Lobstrophe. Die beste Zeit im Jahr ist mein. Da singen alle Vögelein, die Laubvögelein auch. Himmel und Erden ist der voll, viel gut Gesang, der lautet wohl. Voran die liebe Nachtigall macht alles fröhlich überall mit ihrem lieblichen Gesang, das muss sie haben, immer Dank. Aber wie eine gute Ermahnung passend zur Reisezeit, dass wir die Reisezeit nicht nur so erleben, dass wir stecken bleiben beim Bewundern der Schöpfung, der verschiedenen Vogelarten und Entenarten und Fischarten beim Tauchen, Vogelarten beim Gucken im Himmel oder Landschaftsarten und der verschiedenen Menschenarten, die wir vielleicht bewundern können in anderen Ländern, andere Farben, andere Haut, andere Sprachen, sondern, haben wir es bewusst gesungen, das muss sie haben, immer Dank, viel mehr, wenn wir schon der Nachtigall danken für das, was sie für uns tut, der liebe Herre Gott, der sie so geschaffen hat, zu sein die rechte Sängerin, der Musiker eine Meisterin. Also wie eine Einladung in der Reisezeit, nicht nur beim Anbeten der wunderschönen Dinge in der sichtbaren Welt stecken zu bleiben, sondern zu übertragen und durch das Preisen und Genießen der Schöpfung auch immer den richtigen Schluss zu ziehen und zu der richtigen Schlussfolgerung zu kommen, wenn das alles schon so wunderbar ist, wie wunderbar muss erst der sein, der sich das alles ausgedacht hat. Vielmehr der liebe Herre Gott, der sie also geschaffen hat. Und das ist ja wirklich so schade, dass die Leute jetzt unterwegs sind, die Sonne anzubeten und den vergessen, der noch viel schöner sein muss, wie die Sonne, die uns gut tut, der sie nämlich geschaffen hat. Und natürlich kann es nicht anders sein, als dass Gott möchte, dass wir eine tiefe Beziehung zu seiner Schöpfung haben. Genauso wie es nicht anders sein kann, wenn er sie schon so schön geschaffen hat, die Schöpfung und auch die Menschen, dass es nicht anders sein kann, dass er damit ausdrücken will, dass wir loben und preisen. Aber wie es bei den neuesten Erkenntnissen der Eheberater auch ist, wenn ich Gott nicht mehr habe und dann an die Stelle die Schöpfung setze und der Mann zum Beispiel seine Frau anbetet oder die Frau den Mann, dann trägt das schon den Tod in sich. Seltsam, wieso? Weil die Faszination schon die Frustration beinhaltet, denn irgendwie wird es uns nicht genügen, wird es nicht reichen. Und wir werden die Begrenztheit der Wesen alle mal entdecken, die Begrenztheit der Schöpfung, die Begrenztheit der Geschöpfe. Und dann schlägt die Faszination um in Frustration und der Lob, das Lob um in Klage. Und so kann mitten in den wunderschönsten Gegenden oder den Urlaubszeiten oder mitten in den wunderschönsten Freuden des Lebens dieses dumpfe Gefühl in uns aufsteigen, wenn wir es in uns wachgehalten haben. Das kann nicht alles gewesen sein. Und Leute, die daraus nicht die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und Gott finden, der Ziel aller Sehnsucht ist, werden oft sehr verbittert. Und wie mir mal einmal sagte, weil es uns so gut geht, geht es uns so schlecht. Seltsame Zusammenhänge. Aber natürlich hat Gott die Welt nicht so bunt und so vielfach geschaffen und so viele Genüsse in sie gestreut und dann gesagt, verzichte. Sondern wir dürfen uns freuen, in dieser Reisezeit unterwegs zu sein und wahrzunehmen, Zeit zu haben für tiefgehende Gespräche oder tiefe Bücher. Ich möchte heute ein bisschen persönlich predigen, habe ich mir vorgenommen. So ein bisschen Urlaubsprogramm. Auch ein bisschen plaudern aus meiner geistlichen Reise. Eines, was ich zum Beispiel nie verstehen konnte, war, dass die Leute im Urlaub immer nur leichte Lektüre meinen, lesen zu können. Ist es nicht genau umgekehrt? Im Alltag habe ich keine Zeit für schwere Lektüre. Bleibt manchmal nur die Zeit für eine Zeitschrift oder ein paar Bücher, ein paar Seiten aus dem dicken Buch. Aber im Urlaub habe ich doch gerade Zeit für schwere Lektüre. Warum meint man immer, im Urlaub verträgt man nur leichte Lektüre? War mir persönlich nie klar. Wie geht's Ihnen? Unterhalten Sie sich mal darüber. Und dann eben das Reisen als ein Bild für unser ganzes Leben. Unterwegs sein. Mir wurde das in der letzten Woche sehr deutlich vor Augen geführt. Es macht nichts, dass ein Kollege, der seinen Kollegen vertritt, in der Urlaubszeit dann in einer Woche 3 Trauerfeiern hat. Aber es war eine krasse Konfrontation, mitten in dem gleißendsten Sonnenlicht 3-mal in Schwarz zu den Trauergesprächen zu gehen und auch 3-mal hinter dem Sarg herzugehen und zu sehen, wie er runtergeht. 3-mal die Gesichter zu sehen, 3-mal das Schluchzen zu hören und 3-mal mitten in der wunderschönsten Sommerzeit diese Konfrontation mit der Vergänglichkeit. Als ich am Freitag von der letzten Beerdigung in dieser vergangenen Woche vom Grab zurück zum Auto ging, hatte ich wie so einen depressiven kurzen Anfall und ich spürte die Macht des Todes und ich sagte wie zu mir selbst ganz laut, deutlich innen, jetzt reicht's mit dem Tod. Denn wissen Sie, wenn man versucht, seinen Beruf nicht so zu machen, dass man das nicht an sich heranlässt als Job, das könnte man ja auch manchmal, und seit ich Pfarrer bin, verteidige ich die Ärzte, weil die Menschen grausam mit den Ärzten sind. Man kann nicht mit jeder Niere auf Zimmer 17 mitfühlen. Das geht einfach nicht in dieser Vielfalt, wie die Ärzte die Menschen da zu betreuen haben. Aber manchmal, wenn man versucht, es eben nicht wie ein Job zu machen, und wenn man versucht, es an sich ranzulassen, dann kann man immer wieder erleben, was das bedeutet, neben einem Sarg zu stehen und zu spüren, was würde über dich gesagt werden können? Ich stehe am dichtesten dran. Was könnte über dich gesagt werden, wenn deine Lebensreise jetzt hier zu Ende wäre? Und was wünschtest du, was über dich gesagt werden kann? Und dann eben kann auch so eine Trauerfeier zu einer sehr existenziell bedeutsam halben Stunde werden, indem man sich fragt, was für Ziele sind wert, sie neu zu setzen, was für Ziele sind es nicht wert gewesen, dafür einzutreten und zu kämpfen, worauf kommt es wirklich an im Letzten. Denn der Apostel Paulus schreibt, und das zu dem Thema die Freude an der sichtbaren Welt, und doch auch das Wissen um die unsichtbare Welt. Er schreibt, darum geben wir auch nicht auf. Freilich gehen Strapazen nicht spurlos an mir vorüber, aber wenn auch meine körperlichen Kräfte nachlassen, so wird doch das Leben, das Gott mir schenkt, das Innere, das Unsichtbare, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen. Wenn wir bedenken, welch unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit uns erwartet. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, schreibt er, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Und bei einer Trauerfeier wird es ja ganz deutlich, dass man nicht erst bis zu diesen Argumentationshilfen, die wir bei den Predigten über den dreieinigen Gott gebraucht haben, uns helfen müssen, dass wir sagen, man braucht ja gar nicht erst bis zu Gott zu gehen, um auf Dreieinigkeit zu stoßen. Da gibt es ja schon in der Schöpfung. Und vielleicht hat Gott deswegen in seiner sichtbaren Welt etwas abbilden wollen von ihm, der unsichtbar, der Dreieinige ist. Denn man kann es auch bei der Trauerfeier eben, und das war letzte Woche 3-mal ja erlebbar, dann auch gut erleben, dass es eben auch im Menschen diese Unterscheidung zwischen sichtbar und unsichtbar gibt. Denn eindeutig hat bei einem Toten das Unsichtbare in uns das Sichtbare verlassen. Etwas ist aus ihm gegangen. Und alles, was wir geliebt haben, sein Wesen, sein Verstand, sein Willen, sein Gefühl, sein Temperament, seine Art, sein Charakter, das war unsichtbar. Und nur mittels der körperlichen Werkzeuge gelangte es ja sowieso auch Zeit seines Lebens in die sichtbare Welt. Das soll keine Herablassung über den Körper sein, denn Gott hat den Körper geschaffen und deswegen hat der Körper einen großen Wert. Aber die eigentliche Person war auch Zeit des Lebens unsichtbar. Und Paulus schreibt deswegen, das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Interessant, wie unsere menschlichen Maßstäbe auf den Kopf gestellt werden. Wir denken, das Sichtbare ist doch sehr sicher. Unsere Häuser, naja, aber auch unser Körper, in dem wir uns so eingerichtet haben, wir können uns kaum vorstellen, dass wir ihn mal verlassen. Und doch, das Sichtbare ist unsicher, sagt die Bibel. Und das Unsichtbare ist sehr sicher, denn es ist ewig. Und wenn ich am Grab dann sage und sagte, hier am Grab werden die Worte der Heiligen Schrift noch einmal zu etwas ganz Besonderem und angesichts der deutlichen Vergänglichkeit alles dessen, was an uns sichtbar ist, werden die Worte der Schrift wie eine Frage an uns, ob wir es wirklich fassen können, ob wir es glauben können, was die Bibel sagt über die unsichtbare Welt und schließ und letztendlich über Gott selbst, der unsichtbar ist und uns doch nah umgibt. Und dann wird manchmal zitiert, noch was in Stein gemeißelt in der Trauerhalle in Hausen hängt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Worte entweder eines sehr, sehr kranken Menschen, geisteskrank, oder die Wahrheit. Dann wird es einfach auch zu einem Lehrstück, wie die richtigen Werte im Leben gesetzt werden. Und wenn man nach Hause kommt, erlebt man seine Zeit, die nächste Stunde und seinen Raum, das Haus und den Garten wie ein großes Geschenk. Irgendwann werden wir das alles verlassen. Und was bleibt dann als letzte Sicherheit? Wir werden den Glauben mitnehmen. Wir werden im Glauben sterben, so weit, wie er sich entwickelt hat im Laufe unseres Lebens. Und wenn die Menschen jetzt zurückkommen von ihren Reisen, manche sind wieder da, sind schon braun, manche gehen erst los und haben es noch vor sich. Und es ist wunderschön, neue Landschaften zu sehen, neue Menschen und Erlebnisse. Ein Freund sagte mir, man soll nicht reisen nur mit offenen Augen, sondern auch mit offenem Herzen. Und wir wissen, wenn einer eine Reise tut, kann er was erzählen, weil es kommt das Unerwartete, es kommt das Ungeplante. Und das ist auch sehr aufregend und lässt uns aber dann zu Hause diese großen, schönen Momente haben, wenn wir dann uns zu erzählen haben, was wir alles erlebt haben, wie der oder jener auf diesem Stein ausgerutscht ist und doch nicht rüberkam, sondern eben mit voller Kleidung in den Bach fiel oder so, was alles war. Und wenn wir dann nach Hause kommen, sagen wir, jetzt sind wir wieder zu Hause. Und in Wirklichkeit geht die Reise weiter, die große Reise, die Lebensreise von der Geburt bis zum Tod. Und da ist sie auch noch nicht zu Ende, sondern sie geht weiter und die letzte Station, was wird sie bringen und wo wird sie uns hinbringen? Paulus schreibt ganz ungewöhnlich für deutsches Denken, die sagen ja, Glauben heißt nicht wissen, ganz umgekehrt, das wissen wir, 2. Korinther 5, also ganz sicher, wenn unser Leib einmal zerfallen wird wie eine baufällige Hütte, werden wir einen neuen Leib erhalten, ein festes Haus, das nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält es im Himmel für uns bereit, ein Haus, das ewig bleibt. Das ist die letzte Station der Reise. Was unsichtbar ist, ist ewig. Und dieses kann man auch übersetzen mit nicht baufällige Hütte, so wie Sie in unserem Pfarrhausgarten dieses baufällige Baumhaus sehen können, das jetzt schon von so viel Regen und Wintern und Wetter so langsam marode geworden ist. Und das wie ein Bild ist für unser Leib, der auch einmal zerfällt. Man kann es auch übersetzen mit Zelt. Und dann drückt es noch viel deutlicher das Unterwegssein aus. Wenn unser Leib einmal zerfallen wird wie ein Zelt oder abgebaut werden wird wie ein Zelt, werden wir einen neuen Leib erhalten, ein festes Haus. Und die Teilnehmer der Zeltfreizeit haben es erlebt, wie sie ausziehen mussten aus ihren Zelten und in ein etwas festeres Haus, etwas mehr Sicherheit, umziehen mussten wegen zwei Gewittern. Im Allgäu können die so heftig sein, dass eben die Zelte abgebrochen werden müssen, weil sonst alle nass die Nacht hätten verbringen müssen. Man geht in ein festeres Haus, eine Schule, die einem der Bürgermeister dann anbietet oder so. Und auf der Kanutour vor ein paar Jahren, am letzten Abend, als wir die Zelte, in denen wir unterwegs waren, um sie jeden Tag auf- und abzubauen, abgebrochen haben und als wir sie das letzte Mal aufgebaut haben, habe ich diesen Vers gelesen. In der Hoffnung darum, dass es tief in die Teilnehmer der Kanufreizeit hineingeht und bei ihnen bleibt dieses Wort. Ob wir es fassen können, wenn unser Leib einmal zerfallen wird wie ein Zelt. Und am nächsten Tag holt uns der Bus ab und die Reise war zu Ende. Und beim Zeltaufbau das zu lesen, kann ein existenzielles Erlebnis sein. Wir sind unterwegs, wir zelten nur. Und die Reise geht weiter. Wenn die Menschen jetzt Geld haben und buchen eine Reise mit einem Reiseleiter, weil sie nur kurze Zeit haben in einem fremden Land, dann tun sie das, um in kurzer Zeit die kulturellsten Höhepunkte so eines Landes nicht zu verpassen. Die geschichtlichen Höhepunkte, die baulichen Höhepunkte. Und deswegen bucht man einen Reiseleiter dazu. Oder man macht es selbst, kauft sich Bücher und studiert, um dann nicht an den besonderen Schönheiten dieses Landes vorbeizufahren. Können Sie verstehen, warum die Menschen in Bezug auf die letzte Reise das so wenig tun? Wer kann schon sagen, was dann kommt? Wir kaufen uns Bücher über die Schweiz und studieren die Gegend, wohin wir fahren, oder über viel, viel fremdere Länder, um nichts zu verpassen, um gut informiert zu sein. Und wir kaufen uns nicht oder lesen nicht genug das Buch, das uns informiert über die wichtigste Reise und das wichtigste Reiseziel, wie wir es nicht verpassen und wie wir es erreichen können. Wie kommt das? Warum sind wir so schizophren? Warum erkennen wir nicht, dass wir diesen Reiseleiter auch für die wichtigste Reise brauchen, unsere geistliche Reise? Aber wir haben einen Reiseleiter ja nicht nur, um wirklich nicht vom Weg abzukommen oder uns zu verirren. Wir haben ihn auch wirklich, damit er uns die verborgenen Schönheiten eines Landes zeigen kann. Und so ist es bei Jesus genauso. Er bietet sich uns an als Reiseleiter auf unserer großen Reise nach dem ewigen Zuhause, damit wir die verborgenen Schönheiten nicht verpassen. Hat er nicht gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Hat er nicht gesagt, ich gehe voraus, um euch die Wohnung zu bereiten, denn ich will, dass ihr einmal das nicht verpasst, die Herrlichkeit, die ich schon beim Vater hatte, als ich bei ihm war, und damit ihr sie auch bekommt, denn ihr seid meine Jünger und ich habe in euch investiert und ich möchte, dass wir einmal zusammen sind am Ende der Reise. Paulus schreibt, darauf hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt den Heiligen Geist gab. Und deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir Gott in unserem irdischen Leib noch nicht unmittelbar nahe sein können. Jetzt glauben wir an ihn, man könnte fast sagen, er meint, jetzt glauben wir nur an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Eines Tages werden wir ihn sehen. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich ganz beim Herrn zu sein. Unglaublich. Aber ganz gleich, ob wir nun bei ihm sind oder noch auf dieser Erde unterwegs, es kommt nur darauf an, alles zu tun, was Gott gefällt. Denn einmal werden wir uns alle vor Jesus Christus als unserem Richter verantworten müssen. Auf meiner geistlichen Reise war das ein entscheidender Punkt. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Genau wie viele andere habe ich damit darunter gelitten, dass man Gott nicht sehen kann. Ich bin damit nicht allein. Große Theologen kennen dieses Leiden auch. Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel. Er schrieb, die Unsichtbarkeit macht uns kaputt. Dieses ständige Zurückgeworfensein auf den unsichtbaren Gott selbst. Es muss doch einen Ort geben, wo man fassen kann, greifen kann, wo es real wird, wo es wirklich wird. Lassen wir diese Sehnsucht einmal zu und tun sie nicht immer gleich ab. Oder was antworten Sie in einem Gespräch? Habe ich in der Seelsorge oft gehört. Wenn es heißt, ja, ich bete, aber das ist so einsam. Ich komme mir vor wie einer, der eine einsame Einbahnstraße betet. Es kommt nichts zurück. Wir sagen so leichtfertig dahin als Christen, Gebet ist Sprechen mit Gott. Aber es ist irgendwie doch ein anderes Gespräch als mit einem Menschen, der neben einem sitzt oder vor einem sitzt und der einem antworten kann, oder? Was antworten Sie? Wie weit sind wir auf unserer geistlichen Reise selber gekommen bei diesen Fragen? Eines hat mir geholfen. Dietrich Bonhoeffer hat dann entdeckt, auf der Suche nach der Wirklichkeit Gottes, auf der Suche nach dem, wo es sichtbar wird, er hat die Kirche neu entdeckt, die Gemeinde. Er hat gesagt, ja, das ist der Ort, an dem es sichtbar werden muss, an dem es konkret werden muss. Wir haben es eben bekannt. Ich glaube an den Heiligen Geist. Die heilige christliche Kirche. Kirche ist eine geglaubte Kirche und doch auch muss etwas sichtbar werden. Gemeinschaft der Heiligen muss sichtbar werden. Vergebung der Sünden muss ganz konkret werden. Es gibt auch Seelsorge für Seelsorger. Und als ich einmal schwere Sünde bekannte, und ich wundere mich, das ist eine weitere Sache, über die ich mich wundere, wundern Sie sich mit mir, warum so viele Christen das nicht nutzen und zum Seelsorger gehen oder zu den Geschwistern gehen und einander bekennen und dann erleben, wie wunderbar es ist, die Vergebung der Schuld zugesprochen zu bekommen. Denn das Wort, das dir hilft, heißt es ja, kannst du dir manchmal nicht selber sagen. Und es ist besser und realer und übrigens wirklicher und sichtbarer. Und dafür hat, glaube ich, Jesus uns das auch gegeben, diese Möglichkeit der geschwisterlichen Unterstützung, wenn man es zugesprochen bekommt, sichtbar, hörbar, greifbar. Bei mir war es sogar noch spürbar. Er hat mir das Kreuz auf die Stirn gemacht und wie erneuert, vom Donner gerührt, befreit in ein neues Leben, verließ ich das Zimmer. Und er sagte mir Gottes Wort, wenn wir unsere Sünden bekennen sind, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt. Aber der Satz geht noch weiter und reinigt uns von aller Untugend. Auf meiner geistlichen Reise war das ein wichtiger Punkt. Ich habe mit meinem Vater darüber sehr viel gestritten. Am 22. Juni 1955 bin ich 46 geworden. Vor 30 Jahren begann meine geistliche Reise mit 16 Jahren, als ich leider nicht in der Kirche, in die ich ging, in die Landeskirche, wo mein Vater Pfarrer war, sondern in einer Freikirche, sehr zum Leidwesen für meine Eltern dann, eine Botschaft hörte, die ich bisher nicht gehört hatte. Bisher kannte ich Sündigen und Vergebung. Sündigen und Vergebung, immer wieder. Und in dieser Freikirche hörte ich dann das erste Mal, nein, es gibt mehr, es gibt ein neues Leben. In der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht, dass man da nicht mehr sündigt, aber es wird immer mehr so das Unnormale werden und du wirst erleben eine schrittweise Veränderung. Und ich habe meinen Vater dann kritisiert und habe gesagt, warum predigt ihr das nicht? Und er war sehr erstaunt und hat gesagt, predigen wir das wirklich nicht? Und ab diesem Moment begann ich dann, diesem Theologen quasi ein Gegenüber zu werden. Und wie das dann so sein kann zwischen Vater und Sohn, das ist nicht nur schwierig, es war auch schwierig, aber es gab auch diese schönen Momente, wo man sich im Frotzeln damit begegnen konnte. Zum Beispiel sonntags früh auf der Treppe, wenn er um 9:30 in seine Kirche ging und ich dann in meine Kirche ging. Und dann habe ich ihm gesagt, du weißt ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein und ein Theologe weiß, wie es weitergeht. Also nicht von einem jeden Wort, das durch den Mund Goethes ging, sondern von einem jeden Wort auch, das durch den Mund Gottes ging. Und ich sagte dann so, du weißt ja, ich muss jetzt dahin gehen, weil der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und er sagte, ja, ja, sondern auch von dem, was drauf ist, von Wurst und Käse, du Idiot. Dann haben wir uns auf der Treppe getrennt und er ging in die Bergkirche und ich ging in die christliche Gemeinschaft in der Waldstraße. Jetzt stehe ich in der Waldkirche und bin auch wieder zurück in die Landeskirche gekommen. Mein Vater konnte friedlich sterben, als er das merkte, weil er hatte immer Angst vor diesen Clubs, vor diesen seltsamen Freikirchen. Was sind das für Leute? Aber ein wichtiger Punkt auf meiner geistlichen Reise, dass in der Kraft des Heiligen Geistes wir nicht nur der Sünde widerstehen können, für was ist er sonst da, wenn nicht auch dafür, dass wir wirklich Kraft haben, der Versuchung zu widerstehen, sondern auch eine nach und nach Veränderung erfahren. In Bezug auf die Schöpfung und die sichtbare und die unsichtbare Welt, da war eine der wichtigsten nächsten Stationen der geistlichen Reise ein Mann aus der Schweiz. Wir werden jetzt doch nicht nach Schweden fahren. Heute oder morgen geht's weg. Sondern in ein anderes Land. Das fängt auch an mit S-C-H-W-E. Das ist die Schweiz. Und in diesem Land gab es zwei Männer, die waren für meine geistliche Reise sehr entscheidend. Der eine war Professor Dr. 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 Wilder Smith. Und damals, wenn man dann Christ wird und in der Schule vorm Abitur steht und sich outet als jemand, der die ersten Kapitel der Bibel ernst nimmt, dann wird man ausgelacht. Zum Glück hatte ich einen fairen Biologielehrer. Er sagte, es steht 50-50, lass den Laubvogel in Ruhe. Es kann auch sein, dass ein Plan dahinter steht und dass nicht der Zufall die Welt geschaffen hat. Und dann lernte ich Bücher kennen und ich habe ihn dann auch reden hören dürfen, von einem Mann, der mir sehr geholfen hat. Er hat auch vielen anderen Christen sehr geholfen, weil er einer der Väter war, derer, die Glauben und Denken an diesem Punkt zusammenbrachten. Und wer in seinem Glauben denken möchte und in seinem Denken glauben möchte, für den ist es wichtig, solche Bücher zu kennen oder solche Männer oder Frauen kennenzulernen, die einem da weiterhelfen. Und Professor Wilder Smith war so einer. Und vor vielen Jahren wollte ich ihm mal danken. Es war kurz bevor er starb und wollte ihm sagen, bei einem Besuch in der Schweiz, wir kamen zurück von einem Urlaub und wir hielten einfach da in der Nähe mal an, wo ich wusste, dass er wohnte. Und zitternd ging ich zu ihm, habe geklingelt und habe mir vorgenommen, ich muss ihm mal danken, wie viel man ihm verdankt. Er soll das wissen, er weiß ja nicht alles. Auch in Deutschland gibt es viele, die ihm so viel verdanken. Und er empfing mich und stotternd vor Ehrfurcht begann ich und sagte, wissen Sie, Sie wissen nicht alles, ich wollte... Und ich kam nicht weiter, ich kam nur bis, wissen Sie, Sie wissen nicht alles. Und er unterbrach mich und sagte, nee, alles weiß ich nicht. Und ich war fix und fertig und konnte nicht mehr weiter sprechen. Wir hatten dann irgendwie doch noch ein gutes Gespräch und kurz danach ist er gestorben. 75 Jahre. Ja, das war jetzt irgendwie ein Humor da drin. Ich weiß nicht, wo der jetzt herkommt. Für mich war es einfach schön, ihm noch vor seinem Tod Danke sagen zu können und ihm nochmal begegnen zu können. Und dieser Mann, der hatte etwas an sich, was ich uns Christen manchmal wünsche. Er war nicht nur ein gläubiger Christ, er war auch ein ungläubiger Atheist. Er hat auch die Nichtchristen in Bedrängnis führen können. Er hat nicht nur gesagt, lass mich als Christ doch jetzt bitte die ersten Kapitel der Bibel ernst nehmen. Er hat auch die Nichtchristen in Bedrängnis führen können und es ihnen schwer gemacht, weiter an ihrem Materialismus und Atheismus festzuhalten. Und solche Christen müssten wir mehrere haben, die die Atheisten erschüttern können und sie zu ungläubigen Atheisten machen können, auf dem Weg dazu, einmal gläubige Christen zu werden. Und er hat zum Beispiel in der Podiumsdiskussion mit einem Nobelpreisträger in Göttingen gesagt, was sie von uns verlangen zu glauben, nämlich dass der Zufall die Welt geschaffen hat, also von selbst. Das kann ich nicht glauben. Und da sagte der Mann, wieso nicht? Da sagte er, ja, das wäre ja wie, wenn ich glauben müsste, dass das Papier den Faust geschrieben hat. Und das kann ich nicht glauben. Und arrogant wie der andere war, hat er dann gesagt, kommen Sie in mein Labor, da mache ich Leben. Aber dann wurde diese Einladung ernst genommen und Briefe gingen hin und her. Aber ja, sie gingen eben nicht hin und her, sondern er hatte nie ernst gemacht mit dieser Einladung. Das Wichtige ist, dass die Bibel die Wahrheit sagt, nicht nur über den religiösen Bereich, nicht nur wie wir in den Himmel kommen, nicht nur wie wir selig werden, sondern dass die Bibel die Wahrheit sagt, auch über alle anderen Fragen, dass die Bibel die Wahrheit sagt über die Wissenschaft, über die Natur, über die Geschichte und dass die Bibel nicht nur für eine Art geistliches Leben weiß, sondern für unser ganzes Leben weiß. Und so war es dann viele Begegnungen, die einem auf der geistlichen Reise weiterhelfen. Ich bin sicher, wir könnten uns sehr interessant unterhalten, wer für uns auf unserer geistlichen Reise wichtig war und eine große Hilfe war. Tun Sie das doch mal, wenn Sie jetzt in der Reisezeit unterwegs sind, und erzählen Sie sich auch von den Stationen Ihrer geistlichen Reise. Aber ganz gleich, schreibt Paulus, ob wir nun bei ihm sind oder noch auf dieser Erde unterwegs. Es kommt nur darauf an, alles zu tun, was Gott gefällt. Denn einmal werden wir uns alle vor Jesus Christus als unserem Richter verantworten müssen. Und dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Dann ist es gut, dass wir einen Jesus Christus kennen, von dem wir singen in dem Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Das, was ich tun müsste, um vor dir zu bestehen, hast du schon längst am Kreuz getan. Aber in der dritten Strophe geht's weiter. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Können Sie es glauben, dass ein älterer Mensch sich noch verändert? Es ist ein Wunder, dass es sowas gibt. Ein Mensch kann sich ja nicht mehr verändern ab einem bestimmten Punkt, oder? Das ist wie, als ein Prediger mal sagte, da springt ein Mann aus dem 10. Stock und als er am 3. Stock vorbeikommt, denkt er, ich sollte umkehren. Die Spuren sind tief und die Gewohnheiten sind stark, wie Fesseln. Aber Gott kann das Wunder tun und Menschen umkrempeln durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.